Schönen guten Tag, Geschwister. Heute möchte ich euch eine Predigt bringen. Das ist wiederum von Herrn Orchard mit dem Titel Unsere Direktion für das Jahr 2021. Das werde ich in zwei Teilen teilen müssen, weil es ziemlich viel war. Heute wird der erste Teil sein und dann das nächste Mal Teil 2. Dieser Monat Januar zeichnet für uns das 7. Jahresjubiläum für uns als eine Gruppe zusammen. The Father's Call. Das ist ein Jubiläum, das uns Gelegenheit gibt, ein bisschen zu überprüfen und wieder zu bestätigen, wer wir sind und was wir tun. Ich ziehe vor, dieses Ganze aus einer biblischen Perspektive zu betrachten. Gehen wir gleich zu Jeremia Kapitel 12. Jeremia Kapitel 12. Hier lesen wir einen ganz interessanten Austausch zwischen Jeremia und Gott. Jeremia hat für einige Zeit Gott sein Werk getan und einiges getan, was Gott ihm aufgetragen hatte. Ich weiß nicht genau, wie lange er das bis diesem Punkt gemacht hat. Und das war, um ehrlich zu sein, keine großartige Aufgabe für ihn, was Resultaten anging. Er müsste rauf und runter im ganzen Land gehen und sagen, und so spricht der Herr. Und die Botschaft war nicht eine sehr ermutigende Botschaft. Es war eine schwierige Botschaft für Jeremia an den Mann zu bringen. Nun sehen wir Jeremia hier in Kapitel 12 ein klein bisschen frustriert. Vielleicht lesen wir Jeremia Kapitel 12 angefangen mit Vers 1. Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch Recht. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Nun, ich weiß nicht, ob ich so mutig sein könnte, mit Gott so zu sprechen, aber wie gesagt, der Jeremia, der war ein bisschen frustriert. Er sagte so ungefähr, ich möchte ein paar Sachen mit dir besprechen. Warum geht's doch den Gottlosen so gut? Und die Abtrünnigen haben alles in Fülle. Und ich glaube, dass dieser Gedanke uns vielleicht irgendwann mal durch den Kopf gegangen ist. Da schaut man sich ein bisschen herum, das können wir nachvollziehen, da schaut man ein bisschen herum und es scheint tatsächlich, dass es den Bösen gut geht, dass die alles in Hülle und Fülle haben. Die, die nicht den Weg Gottes gehen, scheinen ja wohlauf zu sein manches Mal. Gehen wir ein Stückchen weiter in Jeremia, Kapitel 12, Vers 2. Du pflanzt sie ein, sie schlagen Wurzeln und wachsen und bringen Frucht. Na, bist du ihrem Munde, aber ferne von ihrem Herzen. Er hat das ziemlich klar gesehen. Die haben groß geredet. Ja, wir machen, was der Herr von uns will und so weiter. Aber er hat ganz genau gewusst, ja, die waren Gott in ihrem Herzen sehr, sehr ferne. Vers 3. Mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir. Reiß sie weg wie Schafe zum Schlachtern und sondere sie aus, dass sie getötet werden. Da sieht man schon, dass er ein bisschen frustriert war. Aber dann gehen wir weiter bis Vers 5. Vers 5. Wenn es dich müde macht, und das ist die Antwort. Moment. Kleinen Moment. Ja, okay, das in Vers 5, das ist die Antwort Gottes an Jeremia. Und er sagt Jeremia ganz, ganz klar und deutlich: Wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie wird es dir gehen, wenn du mit Rossen laufen sollst? Und wenn du schon im Lande, wo keine Gefahr ist, Sicherheit suchst, was willst du tun im Dickicht des Jordans, wenn es wirklich schlimm wird? Das ist Gott seine Antwort auf Jeremia. Ja, wenn es dir schwer fällt, mit den Fußgängern zu gehen, ja, was machst du denn, wenn du mit den Rossen laufen musst? Also du bist behelligt, du bist angereizt. Ja, aber was machst du, wenn es wirklich, wirklich schlimm wird? Und das ist nur der Anfang, sagt der Gott. Was wirst du dann machen, wenn die Sache richtig ernst wird? Wenn die Pferde kommen, wenn die Rossen kommen. Und wiederum, ich glaube, wir können uns damit identifizieren ein bisschen. Wenn wir uns herumschauen, wenn wir die üble Leute sehen, die Bösen, die denen es gut geht. Und natürlich in dieser Welt in den letzten 10, fast 12 Monaten jetzt, mit der Pandemie, es ist schwierig, es ist sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Dann sagt Gott zu Jeremia, gehen wir ein bisschen runter, bis auf Vers 14. Vers 14. Jeremia Kapitel 12 und Vers 14. So spricht der Herr: Wieder alle meine bösen Nachbarn, die das Erbteil antasten, das ich meinem Volk Israel ausgeteilt habe. Siehe, ich will sie aus ihren Landen ausreißen und das Haus Juda aus ihrer Mitte reißen. Vers 15. Aber wenn ich sie ausgerissen habe, will ich mich wieder über sie erbarmen und will einen jeden in sein Erbteil, in sein Land zurückbringen. Egal, was das genau bedeutet, und vielleicht wissen wir nicht ganz genau, was das bedeutet, aber egal. Gott sagte im Grunde genommen zu Jeremia: Es ist alles okay, Jeremia. Ich werde es in Ordnung bringen, sagt Gott Jeremia. Der Tag kommt, wenn das alles wieder richtig sein wird. Sei geduldig. Sei geduldig. Haare aus. Bleib mit der Ausgabe, bleib bei dieser Arbeit, die ich dir gegeben habe. Das ist wichtig. Gott hat versucht mit Jeremia ein Reset, wie sagt man, neulich sein Fokus auf das Richtige zu bringen, auf das, und nicht nur von dem Hier und Jetzt. Hier und Jetzt ist schlecht. Hier und Jetzt ist nicht schön. Und er hat praktisch gesagt: Jeremia, du musst weiterschauen. Ich werde das schon in Ordnung bringen. Mach, was ich dir gesagt habe. In einer Zukunft wird das, was du jetzt machst, auch Frucht bringen, sagte Gott Jeremia. Er hat seinen ganzen Fokus erneuern müssen praktisch. Und ich glaube auch, dass es für uns gut wäre, das zu verstehen. Manches Mal brauchen wir das auch, dass unser Fokus, unser Augenmerk, unser Kernpunkt, was wir tun, nicht immer für das Hier und Jetzt ist. Es wird dann später in eine Zukunft Frucht bringen. Aber es ist mir ganz klar, er war müde. Wir sind manches Mal müde. Das ist halt das Leben. Das ist halt die Welt, in der wir leben. Das ist ermüdend, in so einer Welt zu leben. Ist es ermüdend, wenn man sieht, was in der Welt los ist. Ist es ermüdend, wenn wir uns damit auseinandersetzen müssen, ständig, in unserem Privatleben auch. mit der Situation mit Covid. Das ist ermüdend. Aber wir müssen, Geschwister, wir müssen den Blick erheben und wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen wissen, dass in der Zukunft es besser sein wird. Und das möchte ich heute, betonen, unterstreichen. Wir, genau wie Jeremia, wir brauchen, dass unsere Vision der Zukunft neu gesetzt wird oder neu zu setzen, diese Vision. Wir müssen uns daran erinnern, warum wir überhaupt hier sind, was Gott mit uns macht. In Kolosser Kapitel 1 und Vers 5, spricht Paulus über diesen ganzen Prozess. Der spricht über Hoffnung. Hoffnung. Kolosser Kapitel 1 und Vers 5. Um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel, von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Nee, die Hoffnung ist so unheimlich wichtig und Paulus hat das so sehr betont und er verknüpft das, er verbindet das, diese Hoffnung mit Christus und er setzt das Ganze in eine zukünftige Perspektive, die für euch bereit ist im Himmel. Das können wir jetzt sehen, ist klar. Und wir wissen, dass diese Hoffnung ist für eine zukünftige Zeit. Wir haben jetzt die Fähigkeit, sagen wir mal, diese Hoffnung zu ergreifen, diese Hoffnung zu verstehen. Und die Hoffnung, von der wir jetzt sprechen, ist so sehr wichtig für jeden von uns. Wir müssen diese Hoffnung sehr, sehr klar vor Augen haben. Kolosser Kapitel 1 und Vers 23. Kolosser Kapitel 1 und Vers 23. Wenn er nun bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Nun, er hätte gar nicht gesagt, ihr sollt gegründet und fest sein, wenn es nicht Probleme damit gegeben hatte. Anscheinend war das nötig. Er hielt es für nötig, sowas zu sagen. Es war nicht alles wunderbar unter den Geschwistern. Er versucht, die Gemeinde wieder auf den Kernpunkt zu bringen, ihr Fokus neu zu setzen oder zu erneuern. Auf die Hoffnung des Evangeliums, die Hoffnung von der Botschaft von Jesus Christus und wie das Evangelium und die Botschaft, die wir von Gott hören, dass es so eng verbunden mit Jesus Christus und mit Gott ist. Diese Hoffnung hilft uns, im Glauben weiterhin gegründet zu sein, weiterhin fest zu sein. Und diese Hoffnung hat als Kernpunkt Jesus Christus. Und Jesus Christus, unser älterer Bruder, das Haupt der Kirche, er ist direkt mit unserem Leben involviert. Er hat mit unserem Leben zu tun. Er hilft uns, er zeigt uns, er lehrt uns. Sogar in 1. Timotheus Kapitel 1 und Vers 1 lesen wir, was Paulus da sagte. 1. Timotheus Kapitel 1 und Vers 1. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. Also unsere Hoffnung, die Hoffnung, die wir haben auf eine Zukunft, das ist eng mit Jesus Christus verbunden. Ist doch klar. Unsere Hoffnung, diese Vision, diese Weitsicht, die wir haben können, das wird auch im Hebräerbrief besprochen. Hebräer Kapitel 6 und Vers 19. Hebräer Kapitel 6 und fangen wir erst einmal ganz am Ende Vers 18. Einen starken Trost haben, die wir unserer Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Und dann geht es weiter in Vers 19. Also hier ist der Rede von der Hoffnung. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Ich meine, vielleicht sollten wir uns mal fragen, haben wir diese Hoffnung? Haben wir diesen Anker? Sind wir fest und gegründet durch die Hoffnung, die wir haben? Oder schauen wir vielleicht ein bisschen zu viel in die Welt hinein, was da los ist, und verlieren wir die Hoffnung? Da müssen wir vorsichtig sein. Da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Das möchte Satan nämlich, dass wir die Hoffnung verlieren. Nee, diese Hoffnung ist mit Jesus Christus verbunden und mit unserem Verhältnis zu Jesus Christus. Das ist unser Anker. Das ist unser Anker. Und Gott weiß ganz genau, dass wir einen Anker nötig haben. Er weiß das. Er weiß, dass wir in Zukunft einen Anker nötig haben werden. Weil wir in einer furchtbaren Welt, um das ehrlich zu sagen, in einer gottlosen Welt, das kann man ganz klar sagen, in einer gottlosen Welt leben. Wir brauchen diesen Anker, damit wir eben gegründet und fest bleiben können. Inmitten der Boshaftigkeit dieser Welt, inmitten den Sünden, die man überall sieht. Inmitten einer Welt, wo es manches Mal erscheinen könnte, dass es den Bösen gut geht und dass die durchkommen werden und wir vielleicht nicht. Nee, so ist das nicht. So ist das nicht. Wir brauchen ein sehr klares Verständnis und Anerkennung dieser Hoffnung. Also was ich heute dann tun möchte, ist ganz schnell drei Punkte besprechen, die uns als Anker dienen. Und diese drei Punkte, die sind eng mit Jesus Christus verbunden. Und das sind Punkte, wo wir versucht haben, in den letzten 7 Jahren, als wir eine Gruppe zusammen sind, wir haben versucht, 7 Jahre lang diese Punkte zu unterstreichen und hervorzuheben und mehr davon zu lernen. Also, Punkt Nummer 1. Wir müssen niemals aus dem Auge verlieren die Tatsache, dass Jesus Christus das Haupt der Kirche ist. Niemals aus dem Auge verlieren die Tatsache, dass Jesus Christus Haupt dieser Kirche ist. Nun, ganz klar, da könnte jede Person in diese Kirche und andere gruppieren, die uns ähnlich sind, fragen, ja, ist Jesus Christus das Haupt der Kirche? Die würden ganz bestimmt ja sagen, klar. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir uns nicht immer so verhalten, als ob das eine Tatsache wäre. Wir haben uns nicht immer so verhalten, als ob wir daran glaubten, dass Jesus Christus das Haupt der Kirche sei. Aber dass das Haupt der Kirche ist immer Jesus Christus gewesen. Und das dürfen wir niemals vergessen. Niemals vergessen. Es gibt Gruppierungen, sagen wir mal, und ich rede nicht über bestimmte Leute oder so, wo eine Person so unheimlich wichtig ist, dass diese Person irgendwie zwischen Gott und dem Volk kommt. Und das haben einige erlaubt und wir vielleicht auch mal. Ich weiß es nicht. Das dürfen wir aber niemals erlauben, weil Jesus Christus das Haupt der Kirche ist. Wir müssen über unser Verhältnis zu Jesus Christus denken. Jesus Christus, er ist derjenige, der mit dem alten Israel zu tun hatte. Und dieses Beispiel von Israel im Alten Testament fließt so förmlich ins Neue Testament und zu uns jetzt in die Kirche. Also wir können von dem lernen, was vor uns geschehen ist. Nee, das Verhältnis zwischen uns und Jesus Christus. Und er war der Gott des Alten Testaments. Er hat mit Israel gehandelt, das wissen wir. Und wir wissen ganz genau, oder wir wissen von der Aussage, wir sind damit vertraut, mit der Aussage von Jeremia in Kapitel 3, wo Christus sagte über Israel, ich bin mit dir verheiratet, du bist meine Frau. Diese Analogie kennen wir. Also das Verhältnis zwischen dem Gott des Alten Testaments, der Jesus Christus ist, und Israel damals im Alten Testament. Das war eine Ehe. Das war so ungefähr eine Ehe, diese Analogie wird gebraucht. Ich bin mit dir verheiratet. Nun in 2. Mose können wir in Kapitel 24 was lesen. 2. Mose 24. Vielleicht werde ich das nicht das Ganze lesen, aber das spricht darüber. 2. Mose 24, die Verse 6 und 7. Und am Ende von Vers 7, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören, hat das Volk gesagt. Die haben es nicht gemacht. Die haben es nicht gemacht. Aber die wollten in diesem Ehebund, alles, was du sagst, unser Herr, das werden wir tun, haben sie aber nicht gemacht. Gott hat natürlich die Rolle des Ehemanns gehabt, Israel, sein Volk, haben die Rolle der Ehefrau gehabt. Aber wir dürfen die Geschichte von dieser Ehefrau nicht vergessen. Sehr, sehr schnell haben sie die leitende Position, die leitende Stelle Gott in diesem Verhältnis abgesagt und vergessen und unter den Füßen getrampelt. Die haben gesagt, ja, wie wir das gelesen hatten, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Die haben es aber nicht gemacht. Es hat nicht lange gedauert. Überhaupt nicht lange. Vergessen wir nicht Samuel. Und diese Geschichte kennen wir. Samuel, die Ältesten von Israel kamen zu Samuel und sagten, ja, wir möchten einen König haben. Mach für uns einen König. Wir wollen einen König wie alle Nationen um uns herum. Und Gott hat zugesagt. Er hat das erlaubt. Und wenn dieser König, sagen wir mal, ein gottesfürchtiger Mensch gewesen wäre und alles gemacht hätte, was Gott ihm gesagt hätte und das Recht und das Gesetz gehalten hätte, dann wäre das nicht schlimm gewesen. Aber leider, wie wir die Geschichte schon kennen, wurde Gott entthront. Ein König wurde auf den Thron gebracht und Gott wurde entthront. Nicht sehr lange nachdem ein König genannt wurde. Gott war nicht mehr König über Israel. Die haben ihn nicht mehr gewollt. Es gab immer noch ein Eheverhältnis, ein Ehebund, aber Gott war nicht mehr König über Israel. Ein Mensch oder Menschen, in der Geschichte, wenn man die Geschichte liest, Menschen kamen zwischen dem Volk und Gott. Nun, Gehen wir weiter bis zum Neuen Testament und sehen wir auch ganz klar ein ähnliches Verhältnis, ein ähnliches Mann-Frau, Ehemann-Ehefrau-Verhältnis. Wir sehen den Übergang von der physischen Nation Israel in das geistliche Verhältnis im Neuen Testament. Paulus schrieb darüber, dass es eine Ehe wäre, dass eine Ehe mit Christus. Paulus hat aber auch gewarnt. Er hat gewarnt, dass wir menschliche Anführer nicht folgen sollen, nicht wenn das Autoritäten in der Kirche wären, wenn sie gerecht wären, wenn sie das richtig getan hätten, ja sicher sollten wir. Aber die waren das nicht und die hatten erlaubt, dass ein Mensch oder Menschen zwischen ihnen und Gott kam. Wir sollten uns daran erinnern, die Worte von Paulus, da hat er, das werde ich nicht vorlesen, aber in 1. Korinther Kapitel 1 und Vers 12, wo die Leute gesagt haben, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu. Das war ein Problem. Das war ein sehr großes Problem. Die Kirche hatte sich praktisch geteilt zwischen diesen Männern, zwischen diesen Menschen. Und die haben ihren Fokus, den Schwerpunkt auf die Regentschaft Christi in der Kirche, hatten sie verloren. Hatten sie verloren. Das war nicht mehr wichtig. Wichtig war, ich muss machen, was Apollos sagt, oder ich muss machen, was Kephas sagt, oder irgendein Mensch. Und das war falsch. Es war einfach falsch. Wir müssen einen ganz klaren Fokus auf die Regentschaft Jesu Christi in der Kirche. Und dieser Schwerpunkt dürfen wir niemals vergessen. Und wiederum, ich sage nicht, dass Menschen keine Rolle zu spielen haben. Nein, aber der Schwerpunkt, der Fokus muss auf Christus als Haupt der Kirche immer sein. Gut, gehen wir weiter jetzt zu einem zweiten Punkt. Der zweite Punkt wäre, die Kirche ist ein geistlicher Organismus. Die Kirche ist ein geistlicher Organismus. Ich hoffe sehr, dass wir dabei sind, das zu lernen, dass die Kirche ein geistlicher Organismus ist. Wiederum, das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues. Wenn man zurückgeht zu den Schriften, zu den Schreiben von Herrn Armstrong vor, was weiß ich, 50, 60 Jahren, er hat über längere Zeit versucht, diesen Punkt klar zu machen. Wir müssen ein geistlicher Organismus sein und nicht halt eine Organisation. Aber was hat das für uns zu bedeuten, dass die Kirche ein geistlicher Organismus ist? Die Kirche wird als Leib Christi oder als Leib beschrieben. Römer Kapitel 12 und fangen wir mit Vers 4 an. Römer Kapitel 12 und fangen wir mit Vers 4 an. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, Vers 5, so sind wir viele ein Leib in Christi, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Ein Leib, viele Glieder. Ganz klar, das wissen wir schon. Das haben wir schon wie oft gelesen. Viele Glieder, ein Haupt, ein Leib. Und Paulus erklärt auch in 1. Korinther 12, erklärt auch, dass der vereinende Faktor die Taufe ist. Der Faktor, der uns vereint, der uns zusammenbringt, ist die Taufe. Wir sind alle in den Leib Christi getauft worden. Also ist die Taufe ein Hauptfaktor in diesem ganzen Diskurs. Wenn man von der Einheit und von der Funktionsfähigkeit des Leibes sprechen will, ist die Taufe sehr, sehr wichtig. Also wenn eine Person getauft wird, wenn eine Person zuerst einmal bereut und getauft wird, und wenn das eine echte Reue ist, dann bekommt diese Person den Heiligen Geist. Dann ist die Person verbunden mit dem Leib und bringt den Heiligen Geist in den Leib. Ich meine, der ist schon da, aber bringt noch ein bisschen von dem Heiligen Geist in den Leib Christi. Und wiederum, wir wissen, dass der Leib aus vielen Mitgliedern, vielen Gliedern besteht. Und jedes Glied muss eben diese Erfahrung durchmachen, muss eben diese persönliche Reue durchmachen, muss getauft werden und muss den Heiligen Geist bekommen und wird auch durch die Taufe den Heiligen Geist bekommen. Wie Paulus sagte, und das ist 1. Korinther 12, 13, er sagte, alle durch einen Geist zu einem Leib getauft. Das war 1. Korinther 12, 13. Alle durch einen Geist zu einem Leib getauft. Wir sind in einem Leib getauft. Und durch diese Taufe bringen wir, wenn wir dann den Heiligen Geist bekommen, bringen wir mehr von dem Heiligen Geist in den Leib hinein. Also als Gruppe, sagen wir mal. Wir leisten so einen Beitrag durch unsere persönliche Reue. Wir haben bereut, wir sind getauft und haben den Heiligen Geist bekommen und bringen mehr von diesem Heiligen Geist in den Leib als Mitglied, als Glied des Leibes. Jedes Glied ist bekehrt und die Gesinnung dieses Gliedes wird dann von dem Heiligen Geist geleitet. Und das, was wir tun, soll von dem Heiligen Geist geleitet werden. Ja? Und wir bringen Frucht hervor wegen des Geistes. Und wenn zwei Leute zusammenkommen, oder drei, oder vier, oder 600, je nachdem, wird etwas zum Leib beigetragen durch den Heiligen Geist. Nicht nur, dass wir was von der Kirche nehmen, wir geben was. Wir tragen etwas bei. Also die Bekehrung ist natürlich absolut ein Schlüssel für die Funktionsfähigkeit des Leibes, ist klar. Die bekehrten Glieder kommen zusammen und fungieren als Einheit. Es sollte so sein. Lesen wir 1. Korinther 12, Vers 7. 1. Korinther, Kapitel 12 und Vers 7. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Und hier müssen wir über die intellektuelle Akzeptanz des Wirkens des Heiligen Geistes darüber hinausgehen. Da müssen wir sehen, dass es in unserem persönlichen Leben Auswirkungen hat. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Wir können nicht als Einzelgänger fungieren. Unabhängige Einheiten, das geht nicht. Wir gehören zu einem Leib. Aber da sind sehr viele jetzt in den letzten, 15 Jahren, die sind Einzelgänger jetzt, die sind unabhängig. Und das macht es schwierig. Also wie können wir dem Leib angehören und nichts dazu beitragen, wenn wir einfach für uns nur was machen? Wir haben eine Verantwortung. Wir sind verantwortlich dafür, dass wir einen Beitrag leisten. Einen Beitrag zur Stabilität, zur Festigung des geistlichen Leibes. Und ein geistlicher Organismus hat per Definition voneinander abhängige Teile in sich. Voneinander abhängige Teile. Wir sind alle voneinander abhängige Glieder. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir haben einander nötig. So ist das. Voneinander abhängige Teile. Und jedes Teil tut seinen Beitrag. Durch das Wirken des Heiligen Geistes tut sein Beitrag zum Leib. Und wiederum unsere Verantwortung, wenn wir wirklich verstehen, was es bedeutet, was es an sich hat, dieses geistliche Organismus. Unsere Verantwortung ist, dass wir Früchte hervorbringen. Dass wir durch unser Verhalten, durch wie wir uns, wie wir anderen helfen und so weiter, dass wir Früchte des Heiligen Geistes bringen, durch Bekehrung. Und dass wir diese Früchte steigern, dass mehr von dem Heiligen Geist im Leib sein wird. Oder dass der Heilige Geist noch aktiver wird durch uns als Glieder. Und wir wissen schon, die Bekehrung ist ein Prozess, ist aber ein Prozess, der das ganze Leben lang dauert. Hört nie auf. Hört nie auf. Durch die Bekehrung können wir erlauben, dass der Heilige Geist in uns wirkt, dass wir Kraft durch diesen Geist bekommen. Die Bekehrung, wie gesagt, ist der Schlüssel oder ein unheimlich wichtiger Schlüssel zum Zustand, Funktionsfähigkeit des Leibes. Wenn wir stark gegründet und fest sein wollen, dann müssen wir eine Gruppe von Individuen, die dem Leib angehören, die jedes Glied stark und fest und gegründet ist. Also wenn wir dann von einem geistlichen Organismus sprechen, wir sprechen von persönlicher Verantwortung. Persönliche Verantwortung. Wir dürfen niemals vergessen, wie gesagt, dass Jesus Christus das Haupt der Kirche ist. Jesus Christus ist mit allem verbunden. Gehen wir jetzt zu dem dritten Punkt. Der dritte Punkt wäre, die Regierung Gottes basiert sich auf das Familienmodell. Die Regierung Gottes basiert sich auf das Familienmodell. Je mehr man das betrachtet, desto mehr sieht man alles, wenn es mit Gott zu tun hat, hat alles mit einer Familie zu tun. Es hat alles mit der Familie Gottes zu tun. Gott ist eine Familie. Gott hat die Erde geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen, damit sie Teil seiner Familie sein konnten. Es dreht sich alles um die Familie. Die Schöpfung Gottes, das, was er geschaffen hat, oder ich wollte sagen, die Tatsache, dass er die Ehe geschaffen hat, das ist eine Schöpfung Gottes, die Ehe. Die Ehe ist praktisch ein geistliches Spiegelbild. Ein geistliches Spiegelbild. und die Ehe, auch die physische Ehe, die wir genießen können oder wovon wir wissen, kann dazu beitragen und das kann uns belehren, einige Sachen, was wir tun müssen. Das hat mit der Entwicklung einer Familie zu tun. Und die Ehe ist eben ein geistliches Spiegelbild. Das zeigt uns einiges über Gott und über seinen Zweck für uns, für den Menschen. Nun, die Ehe wurde nicht nur deshalb geschaffen, damit die Erde bevölkert werden könnte. Nein, überhaupt nicht. Die Ehe ist ein geistliches Spiegelbild, um uns was zu lehren, zu belehren. Epheser Kapitel 5, das sind sehr, sehr wichtige Bibelstellen hier in Epheser Kapitel 5, werden wir gleich sehen. Und da finden wir sehr wichtige Hinweise darauf, was die Ehe bedeutet. Wir müssen nicht das ganze Kapitel lesen, das werden wir nicht. Aber hier spricht Paulus darüber, wie dieses Verhältnis Ehe und Familie mit dem Verhältnis Christus und Kirche verbunden sind oder verbunden ist. Epheser Kapitel 5 und Vers 30. Epheser Kapitel 5 und schauen wir mal erst einmal Vers 30 an. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Das haben wir schon besprochen. Wir sind Glieder seines Leibes. Und dann Vers 31. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seine Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Und hier, da sprechen wir nicht von Kinderkriegen oder sowas. Das hat mit dem geistlichen Verhältnis zwischen einem Mann und einer Frau, zwischen uns und der Kirche zu tun. Gehen wir ein Stückchen weiter, Vers 32. Epheser 5, Vers 32. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Es hat nicht nur mit Mann und Frau, die werden Kinder bekommen und so weiter. Wunderbar. Nötig. Okay. Aber das ist ein Geheimnis. Und es ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Also wir sollen was von der Ehe, von dem Eheverhältnis, von dem Ehebund und Jesus Christus, Gott, der Gott des Alten Testaments, hat einen Ehebund mit Israel damals physisch geschlossen. Und wir können was daraus lernen. Wiederum, Gott ist eine Familie. Das haben wir schon so oft gesagt. Gott ist eine Familie. Und Gott erweitert seine Familie. Dadurch, dass er die Ehe geschaffen hat, ein Mann und eine Frau kommen zusammen, haben Kinder und so weiter, wunderbar, die werden zu einem Fleisch, aber dann, die werden auch als Mitglieder, als Glieder des Leibes mit Christus verbunden. Genau wie Christus und Gott absolut verbunden sind. Die sind eins. Da ist eine Einigkeit, da herrscht eine Einigkeit, die wovon wir nur träumen können. Aber wir sollen davon träumen. Wir sollen das als Ziel stecken für uns, diese Einheit. Und die Ehe ist ein Typ, ist ein Vorbild von diesem Verhältnis. Epheser Kapitel 5, Vers 33. Vers 33, darum auch ihr. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Und hier sehen wir einen erweiterten Kommentar zu dem, was früher gesagt wurde. In Epheser Kapitel 5, Vers 21. Epheser 5, 21 sagte er, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter, sagt er. Also dieses Unterordnen in der Furcht Christi ist dann für uns wichtig. Dann fährt er weiter mit diesem Diskurs über die Ehe. Das ist ein Typ oder ein Vorbild oder ein Beispiel von Christus und der Kirche ist, dass wir uns einander unterordnen sollen. Und dann hat er gesagt, wie wir in Vers 33 gelesen hatten, wenn ein Mann seine Frau wirklich liebt, dann wird der Mann sich seiner Frau auch unterordnen. So ist das. Und wenn ein Mann seine Frau unterordnet, im Sinne von dem Leib Christi, im Sinne, dass wir einander lieben, das bedeutet nicht, dass der Mann plötzlich keine leitende Stelle hat, dass er nicht mehr der Ehemann ist und dass die Frau genauso viel Autorität hat. Nein, das nicht. Aber es kommt darauf an, wie wird diese Position gebraucht. Der Mann soll aus Liebe agieren. Er gibt dabei seine Stelle als Familienhaupt nicht ab, wenn er sich seine Frau unterordnet. Er stärkt eigentlich den Bund. Die Frau braucht seine Liebe. Eine Frau braucht Belehrung und Liebe und Direktion und Führung. Und wenn wir uns einander unterordnen, in der Furcht Christi, in Liebe, dann können wir was daraus lernen. Dann können wir vorankommen. Ganz einfach. Und das passt haargenau mit dem, was der Vater und der Sohn tun und wie ihr Verhältnis verläuft. Die Grundstruktur von Regierung wird in 1. Korinther 11 erläutert, in Vers 3. 1. Korinther Kapitel 11 und Vers 3. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Also wir als Menschen in Gottes Kirche, wir müssen das anerkennen. Da sind Leute, sagen wir mal in der Vergangenheit, die einiges gelesen haben in der Bibel und haben gesagt, ja, ich bin der Boss, ich bin die höchste Autorität, alle müssen machen, was ich sage. Falsch, das ist falsch. Wir sind alle unter Autorität. Wir müssen alle uns den anderen unterordnen. Und ein Mann muss sich Christus unterordnen. Der Mann, wenn wir weitergehen, der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Eine herrliche Struktur wird hier beschrieben. Das ist eine hierarchische Struktur und es funktioniert. Es funktioniert, wenn alle Glieder, wie wir gelesen haben, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wenn wir das machen, dann funktioniert diese hierarchische Struktur hervorragend. Jesus Christus ist dem Vater unterordnet. Ganz und gar. Und wenn ein Mann, ein Ehemann, Jesus Christus unterordnet ist, dann wird das, sagen wir mal, praktisch durch die Reihe gehen. Und die Familie wird die richtige Anleitung bekommen und wird wachsen. Und wenn eine Ehefrau wirklich sich dem Ehemann unterordnet, dann erlaubt diese Ehefrau, dass der Mann seine Arbeit tun kann. Dass diese dass diese Spiritualität, wenn wir das so wollen, dass Gerechtigkeit und Liebe in der Familie fließen kann. Und ich sage natürlich nicht, dass alle unsere Familien funktionieren genauso. Nein, nein, nein. Wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Hier haben wir aber das Modell. Hier haben wir das Beispiel, ein Vorbild, was wir anstreben sollten. Weil das Vorbild oder das Modell funktioniert. Es funktioniert. Diese Regierungsstruktur ist hierarchisch, aber basiert sich auf Liebe. Und hier in diesem Beispiel in Epheser 5, die Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau. Gegenseitig, gegenseitige Liebe, gegenseitige Unterordnung. Und so funktioniert auch die Regierung in Gottes Kirche, wenn wir uns gegenseitig unterordnen, in der Furcht Christi. Kolosser Kapitel 3, Vers 18. Kolosser Kapitel 3, Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in den Herrn. Und wiederum in der Vergangenheit, da sind mehrere Männer, die das gelesen haben und gesagt, Sister, ich bin doch der große Chef hier. Ich bin der Big Boss. Aber war der Big Boss richtig mit Christus verbunden? Vielleicht nicht. Hat der Big Boss erlaubt, dass die Liebe von Gott dem Vater durch Jesus Christus, durch ihn in die Familie fließen konnte? Oder wurde es irgendwie blockiert? Manches Mal war das das Problem, war das genau der Fall. Und manches Mal in der Regierung, auch in der Kirche, in der Vergangenheit war das auch so. Es gibt eine menschliche Tendenz, irgendwie das alles zu blockieren und sagen, nee, ich bin die höchste Autorität. Und dann ist diese Blockierung da und dann fließt nicht mehr so sehr die Liebe und die Kraft des Heiligen Geistes. Vers 19, wir sind immer noch Kolosser Kapitel 3, Vers 19. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Vers 20, Kinder, ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Vers 21, ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Diese gegenseitige, ich ordne mich unter meine Frau und meine Frau ordnet sich unter mir. Ich ordne mich unter Jesus Christus und so weiter. Jesus Christus ordnet sich unter Gott. Eine gegenseitige Unterordnung in der Furcht, in der Liebe Christi. Das müssen wir verstehen, Geschwister, das müssen wir endlich mal verstehen. Wenn wir uns unterordnen, das bedeutet nicht, dass wir was aufgeben. Wir verlieren gar nichts. Wir gewinnen was. Wir gewinnen etwas. In der Regierung Gottes, in der Kirche, es muss Autorität geben. Ist doch ganz klar. Aber das muss in Liebe ausgeübt werden. Mit Liebe muss diese Autorität geübt werden. Und wiederum, wir haben sehr oft gesehen, dass es nicht so der Fall war.